Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Lydia Herms.
Schönen guten Abend.
Seien Sie willkommen an Bord. Wir werden hier gleich über ein Buch reden. Das ist makaber und unmoralisch, muss man sagen. Es ist komisch, es ist aber andererseits auch tragisch. Ein Buch über einen Mann, der seinen toten Vater weiterleben lässt, damit er an sein Geld herankommt. George Dolosch hat dieses Buch geschrieben. Ein Buch über Ungarn im 20. Jahrhundert und über viele große Enttäuschungen, die der Held dieses Romans erleben muss.
Außerdem wird uns ein Hörbuch beschäftigen von einem jungen Mann, der eigentlich mal Feuerwehrmann, Schlagzeuger, Buchverkäufer und Popstar werden wollte. Gelandet ist er dann beim Radio. Danko Rabrenovic moderiert bei Funkhaus Europa die Sendung Balkenizer. Ja, Danko Rabrenovic ist der Balkenizer und den können Sie sich nach Hause holen und zwar als Hörbuch. Wie das klingt, das hören Sie noch in dieser halben Stunde.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Gábor Koloss ist mal ganz unten und mal ganz oben. Erst sozialistischer Vorzeigestudent, dann Staatsfeind. Mal ein gut bezahlter Wendegewinner, dann ein bettelarmer Arbeitsloser. Schließlich stirbt auch noch sein Vater, von dessen Einkünften Gábor wenigstens einigermaßen existieren konnte. Sein Vater hatte als Holocaust-Überlebender jeden Monat eine Wiedergutmachung bekommen. Weil Gábor ohne dieses Geld nicht auskommt, lässt er seinen toten Vater weiterleben. Das ist makaber. Unverwerflich, klar, aber auch komisch. Der ganze Roman Der Fall des Ökonomen von George Dolosch balanciert sehr gekonnt auf der Grenze zwischen Komödie und Tragödie. Und wie nebenbei erzählt er fesselnd von der ungarischen Geschichte im letzten halben Jahrhundert. Der Autor George Dolosch ist jetzt zu Gast auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Herr Dolosch.
Guten Tag.
Es ist ja in dem Buch so, dass dieser Gábor seinen toten jüdischen Vater weiterleben lässt, damit er das Geld kriegt, das seinem Vater zusteht als Holocaust-Überlebenden. Aber nun ist der Vater tot. Das ist ja eine ziemlich heikle Geschichte, dieses Geld abzugreifen, das einem Holocaust-Opfer zugedacht ist. Haben Sie lange gegrübelt, ob Sie das wirklich so stehen lassen in Ihrem Roman?
Ja, das ist ein heikles Thema. Ich glaube, dass in Ungarn ist jedes Thema heikel, was mit Geld zusammenhängt. Wenn das noch mit jüdischem Geld zusammenhängt, und zwar nicht mit dem Geld von Rothschilds, sondern einfachen alten, altwerdenden Juden, die es in Budapest immer noch zahlreich gibt, dann ist das auch deswegen heikel, weil natürlich ist das die letzte Generation, die etwas noch mit dem Holocaust direkt zu tun hatte.
Ich habe gelesen, dass Ihr eigener Vater 1945 in einem Arbeitslager gestorben ist, auch aus einer jüdischen Familie stammend. Hat das irgendeine Rolle gespielt für Ihren Roman jetzt und für diese Situation, in die Sie Ihren Helden stellen?
Also der jüdische Hintergrund hat bei jedem Roman oder bei fast jedem Roman bei mir eine Rolle gespielt, weil ich schreibe gewissermaßen die Biografie einer jüdischen Nachkriegsgeneration. Und diese neue schöne Zeiten haben sehr viele Erfolgsmenschen hervorgebracht, aber mich interessieren vor allem die Gescheiterten, weil die Erfolgsreichen sind grundsätzlich uninteressant.
Sie interessieren die Gescheiterten, Urkunden fälschen, eine alte Dame anlügen, die bei einem Wiedergutmachungsfonds für Holocaust-Überlebende arbeitet. Das macht dieser Gábor. Ist er ein unmoralischer Typ? Mögen Sie den überhaupt? Ist er Ihnen sympathisch?
Ich finde ihn eigentlich sympathisch und ich halte ihn und er sich selbst auch für einen hochmoralischen Typen, bei dem dieses eigentlich der erste verhängnisvolle Irrtum ist. Als hätte jemand, der ein Leben lang nie gestohlen hat, plötzlich nicht mehr in einem Supermarkt widerstehen, der Warenwelt widerstehen können und zum ersten Mal etwas klauen. Nun, sympathisch ist er nur deswegen, weil er in meinen Augen ein Vertreter dieser verarmten Generation ist, dem es aber vor allem darum geht, seine eigenen Bedürfnisse auf das Minimale zu beschränken und irgendwie durchzuwursteln.
Mhm.
Sie stellen den jetzt immer wieder da in unserem Gespräch als Vertreter einer bestimmten Generation. Wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen, er hat in Moskau studiert am Anfang, galt mal als Hoffnungskader gewissermaßen, dann geht er aber in die Oppositionsbewegung in Ungarn, arbeitet mit an dieser berühmten Charta 77, also als wichtiges Oppositionsdokument. Das setzt sich eigentlich fort bis in die Nachwendezeit, da bekommt er auch wegen dieses Rufes als Oppositioneller einen Posten bei der Regierungspartei der Nachwendezeit. Also er ist eigentlich oben mit dabei in der ungarischen Gesellschaft, aber dann bricht das ab. Dann wird er immer weiter nach unten durchgereicht und ist ja dann wirklich bettelarm. Inwiefern ist das denn typisch? Wofür ist das typisch?
Das ist typisch nicht einfach für einige jüdischen Protagonisten der Zeit, sondern für viele der Intellektuellen, die... Und da habe ich auch aus dem eigenen Leben einiges geschöpft. Wir haben fast alle die Schule des Kommunismus durchgemacht. Und das heißt, ohne diese Erfahrung an ein System und an eine Vision zu glauben, wäre unsere Enttäuschung nichts wert. Diese Erfahrung, also Glauben, enttäuscht werden, wieder Hoffnungen zu bekommen und dann die Zerstörung dieser Hoffnungen wieder zu erleben, ich weiß nicht, was noch typischer sein kann als diese Situation.
Ihr Gábor, der gerät dann am Ende Ihres Romans in eine Demonstration in Budapest. Aus der Demonstration heraus werden judenfeindliche Parolen gebrüllt, es werden Bierflaschen gegen eine Synagoge geschmissen. Und er steht da mittendrin als Jude. Er ist natürlich völlig am falschen Platz, weil er sagt da selbst im Roman, mein eigenes Volk wird hier angegriffen. Warum haben Sie Ihren Gábor da am Ende des Buches in diese paradoxe Situation gestellt?
Weil, obwohl ich ihn eigentlich in Ordnung finde, aber etwas Falsches ist schon an dieser Figur, und zwar sein Verhältnis zu dem eigenen Judentum. Und jeder wird durch die Logik des eigenen Lebens bestraft, und der Schriftsteller ist kein Untersuchungsrichter und auch kein Gericht, aber er bestraft seinen Helden. Dieser Mann nimmt das Geld des Vaters, und ich sage nicht einmal, dass das völlig unmoralisch ist, weil jeder Überlebende von den Überlebenden des Holocaust sind auch die eigentliche Überlebende. Und es ist nicht so, dass man mit einer Generation diese Geschichte sich so einfach erledigt lässt. Und andererseits, er macht nicht einmal den Versuch, sich seiner ursprünglichen Identität anzunähern. Und das ist wieder typisch für die Nachkriegsjuden in Ungarn.
Dirk Dolosch über seinen Roman Der Fall des Ökonomen erschien im Rotbuch Verlag mit 190 Seiten, kostet er 19 Euro. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Und das kommt in dieser Woche von Danko Rabrinovic, und das heißt Der Balkenizer, ein Jugo in Deutschland. Danko Rabrinovic lebt in Düsseldorf, er macht eine Radiosendung beim Partnersender Funkhaus Europa, und die Sendung heißt genauso wie sein Hörbuch Der Balkenizer, also Partnersender muss ich übrigens beziehen auf Partner des RBB, sonst klingt's komisch. Er soll da unter anderem um die Frage gehen in diesem Hörbuch, ob Jugos als Roma-Blasmusikfans geboren werden und immer genetisch bedingt quasi mittuten müssen. Frank, du hast dieses Hörbuch gehört. Wie sieht's denn aus? Tun sie es? Tuten sie immer mit? Liegt's ihnen im Blut?
Ja, das ist ein Thema. Der ist eigentlich sehr zurückhaltend, dieser Danko Rabrinovic. Aber bei dem Thema wird er richtig gnatzig, beim Thema Roma-Blasmusik und überhaupt so Folklore-Blasmusik, weil da kriegt er offenbar Pickel auf der Seele davon, wenn er diese Musik hören muss. Und er hat quasi als Gegenmittel eine Jugo-Punk-Band gegründet. Mit der zieht er schon seit ein paar Jahren rum. Und das ist dann musikalisch doch so ziemlich das andere Extrem.
Also komplett Punk. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ist dann das Hörbuch voll mit Punkmusik?
Ich hatte das gehofft, auch weil auf dem Cover ist so ein Ghetto-Blaster drauf oder so ein Radiogerät, aber es ist ein ganz, ganz geruhsames, quasi tiefenentspanntes Erzählhörbuch, fast schon zu entspannt an einigen Stellen. Also der Vorteil ist, dass dir da jemand mal in aller Ruhe erzählt, wie läuft das eigentlich mit so einer Integrationsgeschichte zwischen Jugoslawien und Deutschland. Der kommt 1991 von Belgrad nach Düsseldorf damals, geht weg aus Belgrad, weil er nicht in diesen verfluchten Krieg da unten ziehen will, wo viele seiner Schulfreunde dann später auch umkommen, und arbeitet sich dann in Deutschland von Aufenthaltstitel zu Aufenthaltstitel, Touristenvisum, Duldung, irgendwann tatsächlich offizielle Arbeitserlaubnis. Also du darfst hier bleiben, wir schicken dich nicht wieder zurück. Und heute, du hast es gesagt, eben Radio-DJ. Und er guckt sich immer so staunend an, das ist eigentlich das Hauptthema. Was ist das eigentlich? Was ist Deutsch? Was ist Jugoslawisch? Was bin ich eigentlich jetzt nach 20 Jahren Deutschland? Und angenehm ist, dass der nicht Partei ergreift. Und er sagt, eine Macke hat eigentlich jede Seite. Und ich fühle mich am liebsten, am wohlsten im Flugzeug zwischen Deutschland und Jugoslawien, egal in welche Richtung, weil ich eigentlich dazwischen wohne. Und er erzählt dann immer so Geschichten, wie er und seinesgleichen so klarkommen in Deutschland. Zum Beispiel ein Kumpel von ihm kriegt einen Termin, Visum verlängern in 2 Wochen, dienstags um 11. Ist ihm aber zu spät, geht er schon diese Woche, 2 Wochen zu früh hin und sagt, was wollt ihr denn? Ist doch Dienstag, 11 Uhr. Ich bin doch gar nicht so falsch hier. Und dann macht er der Sachbearbeiterin noch ein paar absurde Komplimente über ihre vertrocknete Zimmerpflanze da im Büro. Aber mit seinem Balkan-Charme, und das ist diese deutsche Beamtin so überhaupt nicht gewöhnt, dass er sie damit entwaffnet. Und er tatsächlich dienstags um 11, 2 Wochen zu früh, da sein Visum dafür kriegt. Solche Geschichten erzählt er. Das ist dann das Kapitel über die typisch jugoslawische Schlitzohrigkeit. Da gehört das dazu. Und wir hören jetzt mal was aus dem Eisbein-Kapitel, wie Danko Rabrenovic mit 5 Ex-Jugo-Kumpels fast mal einen Eisbeinesser oder Haxenesserverein gegründet hätte.
Eine Zeit lang haben wir uns einmal monatlich in einer Düsseldorfer Hausbrauerei zum Schweinshaxen-Lunch getroffen. Für 5 anti-vegetarische Jugos, denen schon beim Gedanken an Fleisch das Wasser im Mund zusammenläuft, ein gefundenes Fressen. Eines Mittags schlug Sinischer vor, wir müssten unsere gemeinsame Vorliebe für Schweinshaxe öffentlich und amtlich machen. »Du willst doch nicht etwa einen Verein gründen?«, fragte ich. Sinischer grinste und verkündete mit feierlicher Stimme. »Doch, und einen Namen habe ich auch schon. Die Düsseldorfer Al-Haxa-Brigaden e.V.« Wir fielen vor Lachen fast von den Stühlen. Nach einer Viertelstunde hatten wir eine Vereinssatzung entworfen und die Rollen verteilt. Sinischer als Präsident, ich als Kassenwart, die anderen als ordentliche Mitglieder. Da wir vorhatten, ein ziemlich elitärer Verein zu werden, sollten ausschließlich Ex-Jugoslawen, die totalen Bock auf deutsche Schweinshaxe hatten, aufgenommen werden. Allerdings erst nach einer mehrmonatigen Probezeit. Auch Jugos, die nicht in der Lage waren, innerhalb einer bestimmten Zeit eine komplette Haxe zu verspeisen, hatten keine Chance, unserem Verein beizutreten. Und in der Tat scheiterten in den nächsten Monaten 3 Kandidaten. Nach dem Genuss der leckeren Haxe gingen wir jedes Mal in die griechische Konditorei schräg gegenüber. Die hatten nämlich Original-Balkanzeug. Baklava, Tulumba, Kadaifi. Alles zum Umfallen süß. Dieses Haxen-Baklava-Ritual haben wir 2 oder 3 Jahre lang durchgezogen. Dann löste sich unser Stammtisch ebenso spontan auf, wie er entstanden war.
Die Hörprobe.
Wir haben es heute in dieser Sendung ein bisschen mit den heiklen Themen. Vorhin bei George Dolosch, jetzt wieder so ein Fall. Wir haben ein Buch vor uns, da geht es um Suizid, Selbstmord, Freitod, wie immer man dazu sagen will. Es geht um den 3. Roman der Schweizer Autorin Sandra Hughes. Zimmer 307 heißt das, und das soll laut Klappentext mit einem Selbstmord beginnen. Am Anfang des Buches Selbstmord, und dann geht es aber trotzdem irgendwie weiter. Wie funktioniert das? Erzählt uns eine Tote diese Geschichte?
Ja, genau.
Sie aber das ist, geht doch nicht.
Naja, wenn man annimmt, dass nach dem Tod durchaus Leben existiert auf gewisse Art und Weise, also da noch was ist, so mit Denken und Handeln, dann ist es möglich. Und das passiert auch in diesem Buch.
Ja. Das heißt, das hat so eine esoterische oder religiöse Voraussetzung. Ich muss daran glauben.
Ja, wer komplett nicht daran glaubt und sagt, wir sind Würmer und Erde und irgendwann Luft, der wird eine Weile schlucken so. Der wird eine Weile brauchen, um zu glauben, dass da was ist nach dem Selbstmord dieser Frau. Genau.
Und was passiert nach dem Selbstmord?
Also es ist Felicitas, heißt sie, Feli genannt, und sie nimmt sich mit 34 Jahren das Leben. Sie ritzt sich die Pulsadern auf beiden Seiten und erwacht dann irgendwann, hört dann einen Gag, willkommen im Fegefeuer. Sie lacht dann noch träge und liegt dort auf einer ganz schmalen, krankenhausuntypischen Pritsche und ein Mann in Grau umsorgt sie. Es gibt schlechtes Essen, also noch könnte man denken, sie liegt in irgendeinem Krankenhaus. Aber sie ist wohl augenscheinlich in dem danach. Jenseits, was auch immer, das wird nie so richtig gesagt, Hölle, Himmel. Sie kommt dann auf eine Station, nachdem ihre Wunden einigermaßen verheilt sind, die heißt Supervision F. F steht für Frauen. Und dort muss sie sich mit ganz vielen anderen Frauen irgendwie beweisen, ob sie entweder aufsteigt in die Station Vision oder ins Souterrain runterkommt. Und sie stellt sich das so vor, Vision ist so, da trinken alle Champagner und haben sich lieb. Und im Souterrain sitzt man auf ewig verbannt in einer Sauna und schmort vor sich hin.
Genau. Und ist der denn selbst klar, wo sie ist? Also ich würde mich das ja fragen, wenn ich da so aufwache.
Naja, sie nimmt es fast hin, denn irgendwie ist es anders, als sie erwartet hatte. Nichts mit Himmel und alle haben sich lieb und sie trifft ihre tote Oma Aurora und so auf Wolken fliegen, so ist es nicht. Aber sie nimmt es hin, denn irgendwie ist es erträglich. Und es ist so wie immer. Also dort wird gearbeitet, die Frauen müssen erstmal irgendwie Körbe flechten, so wie ich es zum Beispiel aus Erzählungen kenne von jemandem, den ich sehr mag, der in die Psychiatrie musste nach einem Vorfall. Der hat dort auch Körbe geflochten, um sich zu konzentrieren und zu sich zu kommen. Und das muss sie da auch machen. Und dann unterhält sie sich so ein bisschen mit den anderen Frauen. Und manche sind halt voller Hass auf das, was vor ihnen lag, also im Leben. Und manche sind jetzt ganz selig. Und sie ist irgendwo dazwischen. So richtig weiß sie nicht, ist das jetzt super oder ist das nicht super? Aber eigentlich arrangiert sie sich ganz gut mit dieser Supervision F.
Und ist das eigentliche Thema dieses Romans, sozusagen eine Vision entwickeln? Wie geht das nach unserem Leben eigentlich mit uns weiter? Wobei das ja eine der schlimmsten Visionen wäre, die du gerade beschreibst, die man sich vorstellen kann.
Also das ist so, dass es geht, dieses Buch wird in kleinen, ganz kurzen, 2- bis 3-seitigen Kapiteln wird erzählt in dieser Supervision F, wo sie im Übrigen aufsteigt von einer Insassin in Anführungszeichen zu einer Aufseherin und einer Chefin. Sie arbeitet sich hoch, sie entwickelt Konzepte, wie man effektiver dort arbeiten kann und so weiter. Das ist sehr spannend. Also im Prinzip, wie bei uns auch, die Leistung zählt. Effizienz ist das Beste, was sein kann. Aber für mich ist das Wichtigste an dieser Geschichte der Grund, warum sie sich das Leben genommen hat. Und sie erinnert sich immer seitenweise, die Feli. Sie erinnert sich an Domenico, der sie aus einem sehr langweiligen Leben rausgerissen hat. Sie war verheiratet. Jürgen ist so ein Mann, der immer lieb ist, immer fragt, wie geht's dir, wie war dein Tag, ich hab dich lieb, darf ich dich streicheln? Und das jeden Tag. Essen, Sofa, streicheln, dazwischen
auch eine Form
arbeiten.
Von Fegefeuer.
Also was eben auch sie nicht reizt. Und dann taucht dieser Domenico auf, ein Mann mit schwarzen Locken und gelben Punkten in den Augen, und er bezirzt sie. Sie arbeitet an der Hotelrezeption, hat mehrere Jobs, und er bezirzt sie, er spielt mit ihr die ganze Zeit und spielt, und sie spielt mit und fühlt sich verlockt und folgt ihm, also sie verlässt ihren Mann, folgt ihm und gerät aber dann in so einen Strudel. Ich darf die Tür nicht zu weit aufmachen, weil ich sonst zu viel verrate, was sehr wichtig ist in diesem Buch, etwas zu wissen. Sie hat eine ziemlich heikle Kindheit. Ihre Mutter hat ihr ein Leben vorgelebt mit einem Mann, der nicht fair zu ihr war, und so wollte sie nie werden, nur so viel dazu. Und sie wird dann aber ein bisschen so mit Domenico. Sie liebt ihn, und irgendwann ist er weg, und dann sitzt sie da mit den Rasierklingen in der Hand.
Mir klingt das jetzt aber nach zwei sehr verschiedenen Büchern, diese Erinnerung an das Vorher und diese Jenseitsvision mit dieser Aufstiegsgeschichte. Wie geht das zusammen? Ergibt das überhaupt zusammen ein Buch?
Ist absurd, ja. Ich saß da, ich habe das Buch gelesen, das sind irgendwie 180 Seiten, dickes Papier, kleine Schrift, Kapitel für Kapitel, und dachte, Moment mal, und dann lese ich ein Kapitel und dann wechsle ich zwischen dieser komischen Nach-dem-Tod-Welt und in die Zeit vor dem Tod und mit dieser Liebe. Und tatsächlich kann es passen. Das eine ist, was passieren kann mit einem Menschen, dass er sich entscheidet zum Selbstmord. Das ist tragisch. Und das andere, wie man über den Tod nachdenkt. Das ist absurd und unterhaltsam. Und das funktioniert, denn das Leben ist manchmal nicht besonders logisch. Und deswegen, ich würde sagen, dieses Buch ist kein schönes Buch. Also es tut jetzt nicht irgendwie gut und man möchte es immer wieder bei sich haben. Ich muss es trotzdem noch mal lesen, um es zu verstehen. Aber es ist ein gutes Buch, ja.
Die Literaturagenten.
Er kann klasse schreien. Er hat ein sehr interessantes Outfit, nämlich einen Lendenschurz und sonst nichts über dem Traumkörper. Und mit einer schönen Frau namens Jane hat er auch was zu laufen. Tarzan. Es gibt ihn in allen möglichen Medien, in zig Filmen, in Comics, Musicals und so weiter. Aber eigentlich ist Tarzan eine Buchfigur. Vor 100 Jahren, im Sommer 1912, hat Edgar Rice Burroughs seine erste Tarzan-Geschichte veröffentlicht. Zum 100. Tarzan-Geburtstag hat jetzt der Verlag Walde und Graf eine edle Tarzan-Ausgabe mit 3 Romanen herausgebracht, so richtig schön mit Illustrationen und im Schuber und mit allem drum und dran. Der Filmkritiker Georg Seslen hat für diese Ausgabe ein Tarzan-Essay geschrieben und darüber wollen wir jetzt reden. Willkommen, Herr Seslen.
Hallo.
Erst kennen die meisten die Filme, die Comics, dann vielleicht auch noch die Bücher. So war das auch bei Ihnen. Warum ist das eigentlich so? Warum kennen dann letzten Endes so wenige die Bücher, aber fast alle ja die Tarzan-Filme?
Ach, das ist natürlich klar, weil literarische Texte immer schneller altern als Bilder. Wir haben einen leichteren Zugang zu den Bildern und wir haben vor allen Dingen diese Figur, die uns eigentlich immer in die Kindheit schien. Und in die Kindheit scheinen eigentlich immer Bilder sehr viel leuchtender und heftiger, als es Texte tun. Außerdem muss man natürlich ganz ehrlich zugeben, dass die Bilder einiges an den Texten aussparen können, was uns heute die Schuhe auszieht, was Rassismus und Sexismus anbelangt, eine Ideologie eigentlich, die mit der man sich heute nicht mehr erwischen lassen möchte.
Sie raten dennoch die Bücher um den wilden Mann aus dem Dschungel doch zu lesen in Ihrem Essay. Insgesamt gibt es 24 Tarzan-Bücher und jetzt hier in diesem Schuber sind neben dem Klassiker Tarzan bei den Affen noch 2 weitere zu finden, Tarzan und die Schiffbrüchigen aus dem Jahr 1940 und dann ein Buch, posthum erschienen 1964, Tarzan und der Verrückte. Was gibt es denn da für Unterschiede zwischen dem ersten Band und dann meinetwegen zwischen Tarzan und der Verrückte? Können Sie das sagen?
Also zunächst mal geht es natürlich immer darum, eine Figur überhaupt zu entwickeln, sie zu charakterisieren, was immer, sagen wir mal, ein bisschen natürlicher erscheint als spätere Wiederaufnahmen. Wenn man also den Ur-Tarzan liest und ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann erkennt man natürlich auch ein Selbstporträt des Autors, das heißt ein magisches Selbstporträt, so hätte er gern sein wollen, so hätten natürlich auch manche andere Leute gern sein wollen. Und es wird ein Thema entwickelt, also dieses Thema zurück zur Natur, dieses Thema verlorene Wildheit, verlorene Männlichkeit, all diese Themen sind in diesen, ja, vielleicht den ersten 3 Tarzan-Büchern einigermaßen kontingent und verständlich entwickelt. Danach hat er ja eigentlich alles gesagt. Nur wenn über etwas alles gesagt worden ist, man spielt aber weiter mit der Figur, dann entstehen sozusagen Blasen oder seltsame Blüten. Im Grunde genommen könnten wir so einem Autor dabei zuschauen, wie er so langsam aber stetig den Verstand verliert und dass dann der letzte Roman Tarzan und der Verrückte heißt, glaube ich, das spricht Bände sozusagen.
Aber was ist daran das Verrückte an diesem posthum veröffentlichten Band? Auch wenn ich mir überlege, 50 Jahre liegen ja dann dazwischen, zwischen den Erscheinungsdaten, was da alles passiert ist in der Welt. Also was ist das Verrückte an diesem letzten Buch?
Es ist quasi eine Doppelgängergeschichte, die Geschichte von jemandem noch mehr, eine Schizophrenie-Geschichte eigentlich, die Geschichte von jemandem, der sich für Tarzan hält. Und das ist so eine Konstruktion, die zum Beispiel heute im neuen Kino oder so etwas ganz, ganz aktuell ist. Also die Instabilität der Figur. Am Anfang, in der Blütezeit dieser Figur, arbeitete alles auf die Stabilität dieser Figur, nicht? Also diese Entität Tarzan ist der Einzige, es ist der ein Archetyp sozusagen. Und diese späten Romane, die handeln vom Gegenteil, nämlich von der Instabilität dieser Figur, vom Zerfallen eigentlich, von der Verdopplung, Verdreifachung sogar, von nach hinten, nach vorne ausufern.
Tarzan ist 100 Jahre alt. 1912 erschien erstmals die Tarzan-Geschichte oder die erste Tarzan-Geschichte vom Autor Edgar Rice Burroughs. Jetzt erschien im Verlag Walde und Graf eine Tarzan-Trilogie mit den 3 Romanen Tarzan bei den Affen, Tarzan und die Schiffbrüchigen und Tarzan und der Verrückte, illustriert von Patrick Sandry. Herr Seslin, Ihren Essay findet man in einem von den Bänden, und zwar, wie passend, in dem Band Tarzan und der Verrückte. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Und wir haben einen schönen, kleinen, feinen Autorenkreis hier mit der Zeit um uns versammelt von lesenden Autoren. Thea Dorn gehört dazu, Jakob Hein, Tanja Dückers und so weiter. Und einer kommt heute neu dazu, nämlich David Wagner, der Berliner Schriftsteller. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Ja, im Buch, das uns gleich beschäftigen wird, passieren seltsame Dinge in drei deutschen Städten, in Hamburg, in Leipzig und in Dresden. Ich bin so ein kleines ostdeutsches Provinzstadtkind. Ich kenne Leipzig und Dresden gut, Hamburg weniger gut. Und ich freue mich tatsächlich auf meinen ersten großen Berliner Sommer. Ich verreise nicht, ich bleibe hier. Es soll total schön sein, weil alle weg sind. Wie machen Sie es? Sie sind Berliner seit über 20 Jahren. Wohnen Sie in dieser großen Stadt? Bleiben Sie hier oder hauen Sie auch ab im Sommer?
Ich bleibe hier und lese viel. Und das erste Sommerbuch habe ich eben mitgebracht, Den Weltmüller von Frank Fischer. Das ist das Buch, was in diesen drei Städten spielt. Wenn wir erst noch in Berlin bleiben, kann ich sagen, im Sommer kann ich da meiner Lieblingsbeschäftigung natürlich ganz gut nachgehen. Das ist kein Geheimnis, durch die Stadt spazieren.
Genau, Stadtwandern.
Genau.
Und das ist kein Geheimnis, weil Sie auch schon Bücher darüber geschrieben haben. Die hatten wir hier in der Sendung auch schon beim Wickel. Wandern Sie eigentlich nur in Berlin oder gibt es auch andere Städte, die in Betracht kommen, dafür von Ihnen erwandert zu werden?
Manchmal wandere ich auch außerhalb Berlins. Man kann hier um Griebnitzsee zum Beispiel auch sehr schön wandern oder nach Stahnsdorf. Das ist lustig, weil so ein Ausflug für diesen Stahnsdorfer Friedhof war auch im letzten Buch enthalten. Mhm. Aber wie es kommt, halte ich mich manchmal auch in anderen Städten auf. Jetzt war ich zuletzt im Frühjahr, hatte ich das Glück, 2 Monate in London zu sein und bin dort wirklich wahnsinnig spazieren gegangen. Da gibt es dann große Spaziergänger, in deren Stapfen man treten kann und jede Ecke hat auch was bereit. Und das war natürlich eine ganz andere Erfahrung, erstmal gar nichts über eine Stadt zu wissen und sich alles neu zu ergehen. Ja? Und nach 20 oder 21 Jahren in Berlin ist es natürlich schon anders. Da hat man die ganze Vergangenheit gesammelt und geht auch immer so durch sich selber durch. Und das ist eben das, was man dann Sommer für Sommer sich erarbeiten kann, die eigene Vergangenheit in der Stadt, die man dann immer wieder erwandern kann.
Gibt es eine Stadt, die noch auf dieser muss ich unbedingt mal durchwandern Liste?
Oh, da gibt es noch viele, ja. Ja.
Also eine so ad hoc, jetzt so aus dem Stegreif?
Naja, also
München.
Nein. München, nein, vielleicht, ja. Nein, ich habe nichts gegen München, aber ja, ach, ich möchte mal wieder durch Barcelona gehen, das habe ich lange nicht gemacht zum Beispiel. Ja, oder, aber es gibt auch kleine Städte, die sich erwandern lassen. Und,
Barcelona haben wir jetzt nicht auf dem Programm, nee. Aber Hamburg, Leipzig und Dresden immerhin. Darüber sprechen wir gleich mit David Wagner anhand des Buches Weltmüller von Frank Fischer.
Weltmüller heißt das neue Buch von Frank Fischer. Es einzuordnen fällt nicht leicht. Großstadtmärchen könnte man die drei darin vereinten Geschichten nennen. Kunstlügen oder Kulturreportagen. Natürlich hat es dem berühmten Schauspieler Johannes Weltmüller, der bei seinem Premierenstück Warten auf Godot von Samuel Beckett nicht im Hamburger Schauspielhaus erschien, nie gegeben. Dass ein riesengroßes Kunstwerk auf dem Leipziger Augustusplatz keinen Schöpfer hat, ist auch unwahrscheinlich. Und in der Dresdner Gemäldegalerie soll angeblich eine falsche Madonna hängen. Der Schriftsteller David Wagner hat Weltmüller von Frank Fischer trotzdem gelesen und ist jetzt live zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, Herr Wagner, Großstadtmärchen, Kunstlügen, Kulturreportagen, wo würden Sie das Buch denn von Frank Fischer einordnen? Oder fällt es Ihnen gar richtig leicht?
Ja, also ich glaube, das sind fantastische Feuilletons. In dem Sinne, dass da eine gewisse Fantastik in das Feuilleton einzieht. Also der Autor Frank Fischer erfindet einen Journalisten, Frank Fischer, der drei Reportagen hinterlässt. Das steht eigentlich schon auf dem Klappentext. Und dann lesen wir drei wunderschöne, lange Feuilletonstücke, wie sie in der FAZ oder in der Neuen Zürcher stehen könnten. Über drei Ereignisse und drei Kunstwerke, in denen wirklich romantische Dinge passieren. Also einmal wird das Hamburger Schauspielhaus gestürmt von entgeisterten Theaterpublikum, das enttäuscht ist, dass dieser große Weltmüller nicht auftritt. Dann gibt es diesen kleinen Skandal in Leipzig, dass ein Kunstwerk plötzlich keinen Urheber mehr haben soll. Und es bilden sich Dechiffrier-Syndikate, die versuchen herauszufinden zu wollen, was überhaupt auf diesem Kunstwerk, es handelt sich nämlich um Bodenplatten, die auf dem ganzen Platz eingelassen sind, versuchen herauszufinden, was da überhaupt draufsteht. Das sind nämlich geheimnisvolle Botschaften. Auf dem dritten, in der dritten Novelle könnte man auch sagen, in dem dritten Feuilleton-Stück ist plötzlich eine Rosenmadonna, die es in Dresden in der Gemäldegalerie geben soll. Die gibt es dort natürlich nicht. Also es gibt diesen Parmigiano gar nicht. Also das berühmte Gemälde in Dresden ist natürlich die Sixtinische Madonna von Raphael, aber eben nicht eine Rosenmadonna von Parmigiano. Die wird plötzlich vertauscht und ein gefälschtes Kunstwerk hängt dort und das Original hängt als Fälschung in Italien. Wird quasi heimgeführt. Ja. Wir haben da tolle Ereignisse.
Also ein mehrfaches Spiel mit Fälschungen und Echtheiten in den Texten. Und was begeistert Sie so daran? Offenbar sind Sie ja schwer angetan von den Geschichten. Sind die Ideen so gut oder ist die Art davon zu erzählen so gut?
Naja, es ist wirklich, er mischt eben Erfundenes, sehr gut Erfundenes mit kleinen Details. Dann tauchen immer wieder echte Personen auf. Also dann taucht mal Reinhard Götz auf. Es taucht Julio Cortázar ein paar Mal auf. Ja, der ist da ein großer Ideengeber. Also man weiß, also es ist sehr anspielungsreich gestaltet. Man weiß eben lange gar nicht dran, wo man ist. Und man möchte eigentlich kurz glauben, ach, Weltmüller, den könnte es eigentlich geben. Ja. Und es sind quasi idealtypische, man wünscht sich solche Stücke in echt zu lesen. Ja. Ich muss dazu sagen, Frank Fischer ist ein Autor, der ist schon hervorgetreten vor 2 Jahren durch ein Buch, das nur von einer Autobahn handelt. Ja, das heißt die Südharzreise. Da fährt er 24 Stunden lang auf einer Autobahn lang und beschreibt alles, was daneben liegt. Das ist ein großartiges Buch. Und er ist mit anderen, betreibt er das Internetfeuilleton der Umblätterer. Das ist eine Seite, die quasi die Feuilleton-Perlen immer sucht und anzeigt, die kürt auch immer das beste Feuilleton für jedes Jahr und das kann ich sehr empfehlen, diese Seite. Und quasi die Essenz dieser Arbeit findet sich eben in diesen 3 fiktiven Reportaten, von denen man sich wünscht, sie wären echt.
Von dem man sich wünscht, sie wären echt. Ich muss gestehen, so beim Klappentext lesen und reinluchsen und ich habe mir ziemlich viel, ich bin sehr angefixt von diesen Geschichten. Ich habe mich tatsächlich beim Namen suchen im Netz ertappt, weil er tatsächlich, es scheint, als wäre er wirklich, oder er wäre sowas wie ein Journalist. Wissen Sie da mehr? Kann er es einfach nur gut oder hat er es schon getan?
Ich glaube, das ist diese Übung durch dieses Umblätterer, wo eben Sachen analysiert werden. Also das sind einfach, ich will dieses Wort Afficionado, ja, das sind Feuilleton-Afficionados, die das wirklich analysieren. Und nun hat er quasi das in ein eigenes Feuilleton gepackt. Ich will noch ein Beispiel geben für einen Einfall, der wirklich ganz toll ist und der auch den Glauben an die Kunst, die da eigentlich in diesen gefälschten Kunststücken drin ist, sehr illustriert. Und zwar findet eine sehr erfolgreiche junge Regisseurin, die verschiedene Sachen macht. Unter anderem brilliert sie am Wiener Burgtheater mit einem Hunde-Hamlet. Und zwar lässt sie den gesamten Hamlet nur durch Hunde aufführen. Und die Hunde bellen und kläffen. Aber das Tolle ist natürlich, dass das Publikum ist davon begeistert. Und der Autor glaubt nämlich, dass das Publikum den Hamlet so weit auswendig kann, dass es immer weiß, welcher Hund jetzt der Geist Hamlets ist oder Hamlet selber oder der Vater oder Ophelia und so weiter. Also eigentlich diesen Hunde-Hamlet, den würde ich gerne mal sehen.
Mal wirklich entdecken. Tolle Ideen in dem Buch Weltmüller, der neue Geschichtenband von Frank Fischer, erschienen bei Subkultur. Für 14 Euro gibt es dieses Buch. Als E-Book kostet es dann die Hälfte, also 7 Euro. David Wagner hat es für uns vorgestellt. Vielen Dank für den Besuch bei uns und nochmal der Hinweis, wie hieß die Internetseite? Der Umblätterer.
Umblätterer.
Okay.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Vielleicht sind Ihnen diese beiden Figuren begegnet in den letzten Tagen. Eine sehr blonde Lady im sehr roten Fummel mit so riesigen roten Federn auf dem Kopf und ganz nah bei ihr ein halbnackter, bulliger Typ mit einer Maske vor dem Gesicht, die nur so ein paar Schlitze für Augen und Mund freilässt. Interessantes Paar, die beiden. Und die sieht man auf dem Umschlag des Buches I Can Speak von George Saunders. Dieses Buch aus dem Liebeskind Verlag haben wir nämlich ausgesetzt in den letzten Tagen, ohne Fahrschein auf die Reise geschickt zu neugierigen Menschen mit einer Gebrauchsanweisung drin. Anrufen bei Radio 1.
Ja, und ich hoffe, es hat jemand gemacht. Wer ist denn in der Leitung?
Ja, hallo, hier ist die Uta.
Hallo Uta, guten Tag.
Hallo.
Sie haben das, wir müssen, bevor wir zum Ort und Geschehen und überhaupt kommen, wie lautet die Parole?
Wahnsinn hoch 3.
Gut, das passt schon mal. Uta, Sie haben das Buch gefunden. Wo denn?
Ja, in Neu-Globsow. Das ist nördlich von Berlin, ein ganzes Ende. Und dort am schönen Stechlinsee auf so einer Holzbank, da lag das.
So ja, mitten
ich dachte,
am
da
Wasser.
Hat jemand gelesen und hat es liegen lassen. Aber dann habe ich diesen Text da gelesen und dann wusste ich Bescheid.
Und dann, vielleicht haben Sie auch aufs Cover gesehen mit diesen beiden Typen, der roten Lady und der Maskmann. Ja. Das weckt ja vielleicht so gewisse Vorstellungen. Was ist zwischen diesen beiden? Was läuft da? Was stellen Sie sich vor? Was könnte da passieren in dem Buch?
Naja, irgendwas Verrücktes sicherlich. Also nicht so alltäglich, würde ich mal denken.
Also reingelesen? Oh, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, reingelesen habe ich jetzt noch nicht. Ich bin gespannt.
Wenn Sie es gerade erst gefunden haben. Also Sie müssen sich einstellen auf Erzählungen, die zumeist in der Zukunft spielen, in einer nahen Zukunft, die man sich schon ganz gut vorstellen kann. Eine fand ich sehr beeindruckend. Das ist so eine abgeschlossene Welt, wo lauter junge, schöne, sexy Menschen leben. Und die haben so einen Apparat in den Kopf eingebaut, der ihnen ständig Werbeclips einspielt, weil die sind da angestellt oder eingesperrt. Man weiß das alles nicht so genau, um so Werbeclips zu bewerten und mit Werbung zu leben und irgendwie die Werbung weiter voranzutreiben. Es ist wie so eine Blase, diese Welt, aber dann will eine junge Frau aussteigen aus dieser Welt und da merkt man erstmal, was für ein Zwangssystem dieses auserwählten Werbemenschen-Camp eigentlich ist. Sehr seltsame Geschichten, aber es dockt so an das, was wir heute schon alltäglich erleben, aber das ist nur weitergedacht und mal 10 genommen und dann hat man vielleicht unsere Zukunft und auf die stößt man in diesen Geschichten. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt keine Angst gemacht.
Nee, also ja.
Also I Can Speak von George Saunders aus dem Englischen von Matthias Müller im Liebeskind Verlag erschien das Buch für die, die jetzt Appetit bekommen haben. Uta, Sie haben dieses Buch schon und soll ich Ihnen was sagen? Sie kriegen noch mehr Bücher. Sie kriegen alle Bücher, also so gut wie alle Bücher, die in dieser Sendung thematisiert wurden. Unter anderem Der Fall des Ökonomen von György Dolos, dann Der Balkenaser, ein Jugo in Deutschland, das ist ein Hörbuch von Danko Rabrenovic und Zimmer 307 von Sandra Hughes bekommen Sie auch als Paket. Was sagen Sie jetzt?
Oh, das ist toll, weil ich habe bald Zeit zum Lesen, weil ich habe bald Urlaub. Ach, da passt das natürlich gut. Da freue ich mich.
Also das demnächst sind Sie mit Tarzan und in der Zukunft unterwegs. Schöne Mischung. Also einen schönen Sommer.
Ein aufregender Urlaub, ja.
Bestimmt. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Vielen Dank.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Lydia Herms.
Im nächsten Monat wird ein neuer Berliner Verlag mit seinem ersten Programm starten. Hansa Berlin heißt dieser Verlag. Der Hansa Verlag sitzt eigentlich in München und ist einer der ganz wichtigen deutschen Literaturverlage. T.C. Boyle erscheint bei Hansa, Hertha Müller, Philip Roth, viele andere große Autoren auch. Und jetzt kommt auch noch Hansa Berlin dazu. Mit der Verlegerin Elisabeth Ruge sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Warum machen Sie den Verlag eigentlich in Berlin auf? Also Sie sagen jetzt grüß Gott, wie man in München sagen würde. Sie hätten auch nach München gehen können zum großen Mutterschiff Hansa. Warum Hansa Berlin?
Also grüß Gott habe ich gesagt, weil ich viel Familie in München habe und sich das in unserer Familie ein wenig eingebürgert hat. In Berlin machen wir den Verlag, weil es ja die Idee war von Hansa, hier in der Hauptstadt einen Ableger zu haben. Damit mit diesem Gedanken haben sie schon länger gespielt, sich überlegt, mit wem man das wohl machen könnte. Ich wiederum bin jemand, der sehr, sehr gerne in Berlin lebt. Und natürlich habe ich, als ich den Berlin-Verlag verlassen habe, vor einem guten Jahr mir eben überlegt, was kann ich machen? Einerseits, was kann ich im Verlagswesen sozusagen tun? Andererseits, wie kann ich es anstellen, in Berlin zu bleiben? Und so fügte sich das ganz schön zusammen.
Was für eine Art Programm wird Hansa Berlin dann ab Ende Juni haben?
Also da wir nicht durch ein Brainwashing uns begeben, ich selbst und die Menschen, mit denen ich zusammen den Verlag mache, wird dieser Verlag natürlich schon eine große Ähnlichkeit mit dem aufweisen, was wir vorher beim Berlin Verlag gemacht haben. Also das sind viele Autoren mitgekommen, um mit uns zusammen Hansa Berlin zu gründen. Unter anderem in der Belletristik der große amerikanische Autor Richard Ford. Aber auch Ingo Schulze ist beispielsweise mitgekommen. Jonathan Littell ist mitgekommen im Sachbuchbereich, Orlando Feiges, Richard Sennett.
Also Literatur und Sachbuch, und Ingo Schulze haben Sie gerade erwähnt, bei dem gibt es nur eine interessante Überschneidung. Er ist natürlich eigentlich als Autor von Erzählungen, von Romanen bekannt, Neue Leben, Simple Stories, 33 Augenblicke des Glücks, um mal ein paar Titel zu nennen. Aber jetzt haben Sie ein Buch von ihm im Programm, das heißt im Untertitel Gegen die marktkonforme Demokratie für demokratiekonforme Märkte. Was ist das für ein Buch?
Ja, das ist ein Buch, das basiert auf einer Rede, die er gehalten hat in Dresden vor einigen Monaten. Und auf diese Rede hat es eine große Resonanz gegeben. Ingo Schulze ist schon seit je ein Autor, der einerseits auf einem sehr hohen literarischen Niveau schreibt. Auf der anderen Seite hat er sich immer sehr stark politisch engagiert. Er hat damals, als er in Thüringen einen wichtigen Preis bekam, beispielsweise doch die Frage in den Raum gestellt, warum sich die thüringische Landesregierung diesen Preis bezahlen lässt von einem großen Energiekonzern. Warum machen die das nicht selbst? Warum begeben sie sich in diese Abhängigkeit? Und auch hier haben wir es mit einer großen Rede zu tun, die eben in der Presse aufgegriffen wurde, die offensichtlich auch in der Bevölkerung ein Desiderat abdeckt.
Jetzt reden Sie von Titeln, die hineinpassen. Einer, würde ich sagen, passt überhaupt nicht hinein, jedenfalls so auf den ersten Blick. Also Sie haben ja so ganz berühmte gestandene Autoren, Sie haben viele Namen dafür schon genannt. Dann gibt es aber einen Titel, der knallt so richtig raus. Da dachte ich, will Hansa Berlin da in der Pop-Ecke rumstöbern? Nämlich, ich lese mal den Titel vor, es ist Niedersachsen und nicht Las Vegas. Honey heißt der Titel und die Autorin nennt sich Fanny Van Money, will Table Dance auf Umwegen studiert haben. So, ist das ein Table Dance Buch und wie passt das zu Ihnen?
Doch, das passt auch sehr gut zu uns, denn es ist ein Buch, das geschrieben worden ist von einer Frau, die auf den Spuren des Gonzo-Journalismus sich eben in diese Welt des Table Dance begeben hat. Und Hunter S. Thompson beispielsweise, einer ihrer großen Vorbilder, ist natürlich ein wichtiger Autor, der in großen arrivierten Programmen bestehen könnte. Und auch diese junge Frau, die ich ganz besonders schätze, weil sie einerseits sehr intelligent ist, sehr witzig, andererseits selbstbewusst und verletzbar zugleich, ist eben in diese Welt hineingegangen und hat im Grunde genommen eine Art auch kulturwissenschaftliche Studie über das angestellt, was sie da vorgefunden hat. Zugleich hat ihr der Table Dance auch Spaß gemacht, das sagt sie auch, was nicht bedeutet, dass sie merkt, an welche Abgründe manche Frauen da auch geführt werden, die eben Table Dance betreiben, um dann in der tschechischen Heimatstadt eine fünfköpfige Familie durchzubringen. Solche Momente gibt es auch in dem Buch. Also es ist auch ein Buch, das durchaus soziologische Hintergründe ausleuchtet. Es ist ein Buch, das großen Spaß macht zu lesen. Also ich bin zumindest da in eine Welt hineingeführt worden, die mir nicht unbedingt bekannt ist. Aber es ist ein Buch, das sehr hintergründig ist und intelligent und keinesfalls der Versuch, auf billige Weise Leser abzugreifen in so etwas, was man eine Trash-Pop oder was ich Sex-Ecke nennen könnte.
Das war ein Gespräch mit der Verlegerin Elisabeth Ruge. Ende Juli erscheinen die ersten Bücher im Hansa Berlin Verlag. Frau Ruge, vielen Dank, dass Sie da waren. Besten Dank für heute. Und wir reden dann später dann nochmal miteinander, wenn die Bücher dann draußen sind. Dann.
Ja, gerne. Vielen, vielen Dank.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Wenn man bei den Grimm-Märchen mal genauer hinschaut, da gibt's ja unglaublich brutale Geschichten von ausgesetzten Kindern sowieso, aber auch abgeschnittene Hacken, da wird vergiftet, gefoltert, unheimlich. In diesem Jahr gibt es das 200. Jubiläum der Grimmschen Märchensammlung. Das ist doch ein guter Anlass, die Märchen nochmal neu zu schreiben, hat sich ein kleiner Berliner Verlag gedacht. Das Wilde Dutzend heißt der Verlag und der hat interessante Autoren dazu gebracht, praktisch neue Grimm-Märchen zu schreiben. Angelika Klüssendorf ist dabei, Ulrike Dresner, Tamara Bach, Tobias O. Meissner, 15 Autoren insgesamt. Und die stellen am Donnerstag ihr Buch vor. The Secret Grimm Files heißt das, neue Grimm-Märchen. Am Donnerstag um 20 Uhr in der Bar Supernova, Stargarder Straße 24, Berlin-Prenzlauer Berg.
Ja, und am Sonnabend, den 23. Juni um 17 Uhr, liest Jörg Gutzun Erwin Strittmatter Texte im Deutschen Theater Berlin in der Schumannstraße. Der Eintritt kostet 10 Euro. Und ich habe ein Zitat gefunden von Erwin Strittmatter. Der Sinn meines Lebens scheint mir darin zu bestehen, hinter den Sinn meines Lebens zu kommen. Das passt vielleicht ganz gut, denn es werden Tagebucheinträge aus den Jahren, also von den Jahren 1954 bis 1973 vorgelesen. Wer sich mit Erwin Strittmatter beschäftigt, weiß, dass es ein turbulentes Leben war, dass er umstritten ist und aber auch verehrt wurde. Also am Sonnabend im Deutschen Theater Berlin ein Abend zu Erwin Strittmatter, Jörg Gutzun liest um 17 Uhr für 10 Euro. Dies ist eine Kooperation mit dem Aufbau Verlag übrigens.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und damit war es das schon. Also für diese Sendung, für diese 2 Stunden Literaturagenten an diesem Sonntag und auch so für die nächsten 6-7 Wochen. Denn erst am 12. August gibt es wieder die Literaturagenten. Ich muss es aussprechen, das böse Wort Sommerpause.
Aber nur für uns, denn neue Bücher gibt es jede Woche bei Radio 1. Montags zum Beispiel immer 16.40 Uhr die Bücherliste. Da wird die Frage geklärt, was wird in den wirklich guten Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg geklaut vielleicht auch. Wunschvorstellung. Gekauft. Ich glaube, nur das kann man so richtig messen und auf die Liste packen. Es gibt es immer am Montag, Donnerstag, 11.40 Uhr, unser Buch der Woche, Favoritbuch. Also da halten wir Sie hier auf dem Laufenden, was interessante Neuerscheinungen angeht.
Ja, und jetzt hören Sie die Sendung Rekorder mit Sten Lorenzen und da bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Tschüss.
Und schönen Sommer. Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Lydia Herms.